Die Reichen werden immer reicher und bei den Armen tut sich nicht ganz so viel. Wer hat, dem wird gegeben, war die Überschrift. Da habe ich gedacht, ja, interessantes Wirtschaftsprinzip und habe noch weitergeschaut. Dann habe ich nochmal einen Artikel gelesen und war total überrascht. Da stand, wie in der Bibel, so im Leben, wer da hat, dem wird gegeben. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und festgestellt, ja, der Satz steht tatsächlich in der Bibel. Wer hat, dem wird gegeben. Das steht so da, jeder, der hat, wird, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Da habe ich mich gefragt, ist Jesus ein Kapitalist gewesen? Das ist ja die folgerichtige Frage eigentlich. Und diese Frage werden wir im Lauf der Predigt auch noch beantworten. Lasst uns zunächst einmal reinschauen in diesen Bibeltext, den ich hier ganz kurz einfach nur aus dem Kontext gerissen habe. Es ist ein Gleichnis. Wir finden es bei Matthäus. Wer eine eigene Bibel hat, in Matthäus 25, ab Vers 14. Und ich finde es ganz gut zu wissen, wo das so einzuordnen ist. Jesus, der war 3 Jahre ungefähr unterwegs, hat gepredigt, hat Wunder getan, hat geheilt und hat die frohe Botschaft weitergegeben und dann gesagt, es gibt ein neues Reich. Und das Reich unterscheidet sich von dem, was wir hier auf der Welt haben. Und jetzt, 2 Tage, bevor er gekreuzigt wird, sammelt er nochmal seine Jünger am Ölberg zusammen und gibt ihnen so die richtig wichtigen Dinge mit. Was ist nochmal der Unterschied vom Reich Gottes? Und dort sind wir heute. Es gibt mehrere Gleichnisse dort, die zum Beispiel das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und dieses Gleichnis steht direkt dahinter. Ganz am Ende seiner Wirkungszeit. Und er weiß, bald ist zu Ende. Lasst uns zusammen lesen. Lest gerne in eurer eigenen Bibel mit, aber ich habe sie auch vorne zum Mitlesen. Die Rede von Jesus über die Endzeit. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 Talente und dem dritten 1 Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dabei gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Genauso machte es auch der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener, der das 1 Talent bekommen hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der 3 Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, sieh doch, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Und sein Herr sagt zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Und darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu gewonnen. Und da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Und zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte. Er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Ich ging mit dem Geld weg und versteckte dein Geld in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Wenn du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe, dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg. und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Und jetzt kommt dieser Satz. Denn wer hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er wird mehr als genug bekommen. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnützigen Diener hinaus in die Finsternis, nach draußen. Jesus, der erzählt dieses Gleichnis, um deutlich zu machen, wie unterschiedlich die Welt Gottes, das Reich Gottes ist von dem, was wir heute erleben in der Welt. Und da haben wir jetzt also diese drei Typen. Der eine bekommt ein Talent. Der zweite bekommt doppelt so viel, 2 Talente. Und der dritte bekommt 5 Talente. Das hier mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Als Maßeinheit haben wir Talente. Zur Information, ein Talent, das war damals die größtmögliche Geldeinheit im ganzen vorderasiatischen Raum. Das ist immer so, die guckt, was damals so gab. Und es waren umgerechnet so circa 6.000 Tageslöhne. Das kann man so ungefähr umrechnen. Ein Talent, 6.000 Tageslöhne. Also war nicht wenig. Da war ein ordentliches Vertrauen. Und ich frage mich, wie es denen wohl am Anfang gegangen ist. So, das war ja unerwartet. Der Herr geht so, er ist weg. Und dann sagt er, hey, ich habe hier eine Firma, ich habe was aufgebaut und du kriegst jetzt meine Firma. Ich gebe sie dir, ich verteile die und jeder von euch kriegt einen Teil davon. Am Anfang waren sie vielleicht erstaunt, vielleicht geehrt, haben sich gefreut. Zumindest die beiden, ich nenne sie mal Typ 1, Typ 2 und Typ 3, die beiden Typen 2 und 3, die sind recht schnell und euphorisch an die Arbeit gegangen. Die haben versucht, das Geld zu vermehren. Dann habe ich mich mal so in diesen anderen hier reinversetzt, als er sein Geld bekommt. Er kriegt sein ein Talent, seine 6.000 Tageslöhne und denkt, wow, 6.000 Tageslöhne. Mensch, was für eine Ehre. Hammer, so viel. Das ist echt viel. Danke, dass du mir so viel anvertraust. Und dann hat er natürlich so die Erwartung im Kopf. Logisch, klar, die anderen kriegen auch was. Die kommen als nächstes dran. Bestimmt auch ähnlich. Ich meine, früher bei Mama zu Hause, da hat jeder das gleiche Kuchenstück gekriegt. Ne? Wenn nicht, ich weiß noch, wie das bei meinen Brüdern war, da wurde laut aufgeschrien. Der hat ein größeres Stück gekriegt. Na, mit der Erwartung wird er hängen gegangen sein. Und dann sieht er, wie sein Freund 2 Talente kriegt. Doppelt so viel. Und innerlich wird er so, was? So aufbrausen. Was ist da los? Er hat sich bestimmt nicht getraut, was zu sagen, aber er hat gedacht, warum? Hey, das ist doch unfair. Wie kannst du mir das antun? Und da kommt sein bester Freund an die Reihe und er kriegt 5 Talente. Also wenn man so mal einen Kuchen aufteilt, das ist ein halber Kuchen. Herr, was geht? Ich dachte, wir verstehen uns? Gerechtigkeit und so? Gleichberechtigung? Insiderhandel? Ich weiß nicht, was geht hier los? Ich frage mich, ob nicht jetzt der Zeitpunkt ist für eine kurze Selbstevaluation. Wenn wir meine Geschichte nur bis hierher anschauen, frag dich mal, welcher Typ bin ich? Die Talente im übertragenen Sinne sind alles, mit dem Gott uns ausstattet. Bist du eher ein Typ 1 oder für wen hältst du dich? Eher für einen Typen 1, der sagt, ja, ich habe schon was gekriegt, aber die anderen haben alle mehr. Oder eher Typ 2, ja, ich habe schon was gekriegt, aber es gibt Leute, die sind viel begabter. Ja, natürlich bin ich ein bisschen besser als andere, so Mittelmaß. Oder denkst du von dir als Typ 3, ja, ich bin gut ausgestattet. Doch? Ja. Welcher Typ bist du? Ich vermute mal, ein paar wenige würden sich für Typ 3 halten. Ja, so. Aber in Deutschland ist man eher so, dass man sagt, naja, es gibt immer jemanden, dem es besser geht als mir. Ne? Das ist also immer. Also eher Typ 2, das wäre vielleicht die deutsche Variante. Oder Typ 1. Typ 2 und 1, das werden die Favoriten sein. Wenn wir so eine anonyme Umfrage machen würden, das wäre jetzt spannend, das wäre echt cool, mal gucken, was da rauskäme. Aber ich glaube, die meisten wären Typ 2 und 3. Doch das ändert nichts an der Grundfrage, ist das gerecht oder ist das ungerecht? Ist Gott also ungerecht? Rhetorische Frage. Nein, ganz klar nicht. In Vers 15, wer mitliest, da lesen wir, dass jeder der Knechte diese Talente bekommt, entsprechend seiner persönlichen Fähigkeiten. Also Fähigkeiten, wörtlich könnte man auch übersetzen, entsprechend seiner Kraft oder entsprechend seinem Können. Jesus vergibt diese Talente also nicht einfach so im Pauschalmaß, jeder das Gleiche, sondern nur jedem so viel, wie er auch zu stemmen vermag, wie viel er auch in der Lage ist, damit umzugehen. Keiner von uns bekommt eine Pauschalzuteilung. Und genauso verfährt auch der Heilige Geist heute, von dem es heißt, dass er jedem das Maß seiner Gaben zugeteilt hat. Gaben, Talente, die wir bekommen, sind also keine Vorzugsbehandlung, keine speziellen Privilegien für die besonders guten Christen, sondern sie sind das gerechte Handeln und Zuteilen Gottes, der jedem so viel anvertraut, wie er in der Lage ist, auch zu stemmen. Gott segnet, denn diese Talente sind Segen, ohne dabei zu überfordern. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei der Zeichnung von einem Kind. Wenn ich mir so eine Zeichnung anschaue, dann sehe ich das Kind, das ist vielleicht 4, und sage, wow, gut gemacht, sieht schön aus, toll. Weil das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht, der Gaben, der Fähigkeiten des Kindes. Wenn jetzt einer meiner Teens vielleicht so ein Bild mir zeigt, dann würde ich sagen, ja. Oder meine Frau, ja. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern das Bild ist für ein Kind mit 4 Jahren richtig gut. Es ist entsprechend seiner Gaben. Ich werde auch keinen Rembrandt von meinem Kind erwarten. Und genauso wenig wird Gott von jemandem erwarten, eine perfekte Zeichnung zu machen, wenn er 4 Jahre alt ist. Nein, Gottes Gaben sind individuell zugeteilt, so wie es für jeden von uns am besten ist. Umgekehrt ist auch die Erwartungslage Gottes individuell. Derjenige, der 5 Talente bekommen hat, von dem wird einmal auch mehr erwartet werden. In Lukas drückt er das einmal so aus, wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Und ebenso müssen wir eine Sache im Blick behalten, das vergessen wir schnell. Die Talente sind kein Lohn. Sie sind keine Belohnung, sondern anvertrautes Gut. Sie gehören nach wie vor dem Herrn, in dem Gleichnis Gott. Die Talente sind nicht die Belohnung, weil du es so gut gemacht hast und ein super Typ bist, sondern es sind anvertrautes Gut zum Verwalten. Man könnte also sagen, Jesus stellt eine faire Ausgangslage her für jeden. Jedem nach seinem Maß. Gott ist fair und er tut das individuell und sehr persönlich. Und so ist unser Gott. Die ganze Bibel hindurch finden wir das. Gott segnet sehr persönlich und auf die eigene Situation zugeschnitten. Durch die ganze Bibel hindurch. Er segnet zum Beispiel Abraham. Er macht ihn zum Erzvater eines Riesenvolkes. Er segnet Jakob mit riesigen Viehherden. Was will ich heute mit Viehherden? Aber beim Jakob, da war das dran. Er segnet David. Und so geht es weiter. Er segnet dich. Du bist gesegnet. Gott hat dich überreich beschenkt. Jeden von uns ganz individuell. Und so, wie es zu dir passt. Vielleicht drehst du dich gerade mal kurz einmal nach links rum und nach rechts und sagst deinem Partner ins Gesicht, du bist gesegnet. Mach das mal. Super. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, na Steven, du hast gut reden. Wenn du meine Lage wirklich kennen würdest, wenn du wüsstest, wie es mir wirklich geht, wenn du meine Gesundheitssituation kennen würdest, wenn du meine Arbeitssituation kennen würdest, wenn du meine Familiensituation sehen würdest und wüsstest, wie es bei uns zu Hause zugeht, dann würdest du es nicht wagen, Steven, mir das ins Gesicht zu sagen, du bist gesegnet. Und da hast du vielleicht recht. Vielleicht würde ich mich wirklich nicht trauen. Ich würde mich mit dir zusammen hinsetzen und dir einfach mal zuhören. Doch eins weiß ich ganz genau. Gott möchte dich segnen. Er weiß um dich und er weiß auch um deine Situation. Und er weiß genauestens Bescheid. Was kein Mensch wissen kann, was wir vielleicht verheimlichen vor jedem hier im Raum, was niemand wissen darf, das kann er nachvollziehen und es ist ihm längst bekannt. Und es lässt ihn nicht kalt, sondern er leidet mit dir. Und er möchte dir helfen. Er möchte dir Gutes tun. Er möchte dich segnen. Ganz persönlich, ganz individuell. Er möchte dir helfen und er tut es auch. Persönlich möchte er dich beschenken. Und auch dann, wenn du es vielleicht gar nicht bemerkst, wenn du den Segen gar nicht sehen kannst, ist er doch ständig darauf bedacht, auf eine ganz liebevolle Art dich zu segnen. Ich glaube, wenn wir uns fragen, ob wir gesegnet sind oder nicht, ist es meistens mehr eine Frage des Vergleichens. Die Frage ist, mit wem vergleiche ich mich? Und meistens sind wir Deutschen sowieso, eher dabei, uns mit denen zu vergleichen, denen es natürlich besser geht. Mein Nachbar, mein Arbeitskollege. Aber allein in puncto Geld, wenn wir uns mal mit dem Maßstab ganz am Anfang vergleichen, da ist eigentlich jeder in Deutschland ein Typ 3. Wir haben so viel Geld. Wenn du genug Geld besitzt, um die nächste Woche mit Essen und Kleidung überleben zu können, dann gehörst du zu den 8% reichsten Menschen der Weltbevölkerung. Es ist eine Frage des Vergleichens. Wer ist mein Maßstab? Aber es geht bei weitem nicht nur um Geld. Gott segnet mit weitaus mehr als Geld. Wenn du heute ein Dach über dem Kopf hast, wenn du nachts nicht fürchten musst, von Regen geweckt zu werden und das Kälte in deine Knochen fährt, dann bist du gesegnet. Er segnet dich mit Talenten, mit Gaben, mit Fähigkeiten. Der eine von uns ist ein musikalischer Überflieger. Er kann super Musik machen, spielt die Gitarre, die Geige oder hat eine wunderbare Stimme. Ein anderer wurde mit Intellekt und Wissen gesegnet, ausgestattet mit der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Wieder ein anderer ist vielleicht handwerklich begabt, in Holz oder im Bau oder ist ein super Koch oder ein Bäcker. Nachher werden wir was draußen probieren dürfen. Vielleicht hat dir Gott auch eine besondere Liebe ins Herz gegeben für fremde Menschen. Und du bist in der Lage, auf sie einzugehen, auf sie zuzugehen. Oder du kannst Gottes Wort besonders gut auslegen, was auch immer. Gottes Segen lässt sich nicht eins zu eins vergleichen. Wir können nicht hergehen und sagen, der hat mehr und der hat weniger, weil Gottes Segen individuell und persönlich ist. Maßgeschneidert in dem Maße, wie wir die Kraft dafür haben. Was auch immer feststeht, du bist gesegnet. Und das ist auch mein erster Punkt. Ich bin gesegnet. Wer Jesus seinen Herrn nennt, der wird von ihm ausgestattet mit Talenten, mit Segen. Auch dann, wenn wir diesen Segen nicht immer sehen können. Lasst uns das vor Augen behalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gleichnis. Gott hat mich reichhaltig ausgestattet und das soll mich mit Dankbarkeit erfüllen. Dieser Typ 1, der hat es nicht geschafft. Ich glaube, sein Grundproblem war, dass er ein total falsches Bild von Gott im Kopf hat. Er ist ziemlich undankbar und nicht wertschätzend mit dem, was er bekommen hat und anvertraut bekommen hat. Gegen Ende des Gleichnisses, da steht da, hier, da hast du das Deine. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er das sagt, wie er das hinwirft. Da hast du das Deine, ja. Wir gehen nachher nochmal ganz kurz auf ihn ein. Aber lasst uns nicht aus den Augen verlieren, ich bin gesegnet. Du bist gesegnet. Und das bringt mich schon zum zweiten Punkt. Wir haben heute nur 2 Punkte übrigens. Ich bin gesegnet, um Segen weiterzugeben. Auffallend ist bei diesen Typen 2 und 3, dass sie 2 Dinge tun. Erstens, sie handeln, also sie wirtschaften mit dem, was sie bekommen haben. Und zweitens, sie tun es sofort. Sie gehen sofort ran, beide, und wollen Geschäfte machen. Anders dieser Typ 1. Er geht als erstes in den Baumarkt und kauft sich einen Spaten. Und dann nimmt er diesen Spaten und gräbt ein Loch auf dem Acker und vergräbt es. Hauptsache, ich mache keinen Fehler. Schließlich ist das Geld ja nicht meins. Ich muss ja auf Nummer sicher gehen. Lieber kein Risiko. Und ich habe mal nachgeguckt. Interessanterweise war damals das Geld zu vergraben oder generell Gegenstände zu vergraben, das galt als die sicherste Methode der Aufbewahrung. Also Geld einzubuddeln war so, wie wir heute vielleicht in ein Schließfach was einschließen. Oder wer Galileo guckt, da gibt es diese Hochsicherheitsbunker tief unter der Erde, Atombomben sicher. Da kann man dann die wertvollen, weiß nicht, Zähne oder so, was auch immer, reinlegen. Und sie sind sicher. Und damals galt Eingraben als die sicherste Methode. Was der Mann hier also tut, ist eigentlich bombensicher, ne? Und so geht es diesem Mann. Als er damals diese sicherste Methode auswählt, will er nur keinen Fehler machen. Er will, hat Angst davor, dass dieser Segen verloren gehen könnte, dass er was davon verlieren könnte. Und tragischerweise ist dieses Streben sein größter Fehler. Denn ich bin gesegnet, um Segen weiterzugeben. Jesus springt jetzt in diesem Gleichnis relativ schnell zum Ende. Mir fällt auf, dass er nicht sagt, wie die gewuchert haben. Er sagt auch nicht, was die da genau gemacht haben. Das überspringt er komplett. Vermutlich, weil das auch nicht ausschlaggebend ist. Aber wir lesen hier, es dauert eine sehr lange Zeit. Und das ist schon mal so ein Hinweis. Er hat den Jüngern schon klar gemacht, Leute, es dauert lang, bis ich wiederkomme. Wir leben gerade in dieser sehr langen Zeit. Und irgendwann, hier die Bildhälfte übertragen, kommt das Endgericht und der Herr in dem Bild, Jesus, wird wiederkommen. Und er wird abrechnen mit seinen Jüngern, mit seinen Dienern, uns. Und so werden wir auch einmal vor Gottes Thron stehen und dann wird Gott sagen, Steven, das habe ich dir anvertraut, was hast du damit gemacht? Hast du es eingesetzt? Und da kommen diese Typen 2 und 3, sie kommen vor den Thron und legen das hin, was sie bekommen haben und legen das drauf, was sie erwirtschaftet haben. Und interessanterweise sagt der Herr genau das Gleiche zu beiden. Exakt dasselbe im Griechischen, wortwörtlich. Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen, was auch immer das viel ist. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Beide haben gewirtschaftet, beide haben eine faire Ausgangslage bekommen und beide haben Mühe eingesetzt. Und ich würde sogar sagen, dieselbe Mühe, denn es war entsprechend ihrer Fähigkeiten. Und für dieselbe Mühe erhalten beide denselben Lohn. Sie kommen rein zum Freudenfest. Und ich finde es so cool, wie Jesus diesen Einsatz kommentiert und sagt, boah, ihr wart treu über wenigem, kommt rein. Und ich will euch über mehr setzen. An anderer Stelle hat es Jesus mal so formuliert, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Ganz anders ist hier unser Typ 1, der Sicherheitsbewusste. Ich frage mich so, war der böse? Von ihm wird gesagt, hey, du bist böse und untreu. Und das trifft mich ehrlich gesagt. Ich könnte mir denken, dieser Mann, der hat es doch gar nicht böse gemeint. Also, guter Gott, ich meine, der war nur einfach Sicherheitsbedürfnis. Der hat so ein Sicherheitsbedürfnis gehabt. Der war ängstlich und er wusste nicht, was er tun soll. Wie kannst du dann ihn einfach böse und untreu nennen und am Ende sogar noch in die Finsternis stecken, die hier die Hölle symbolisiert? Muss ich jetzt Angst haben? Muss ich jetzt Angst haben, dass ich zu wenig leiste? Ich würde sagen, nein. Ganz klar, nein. Ganz im Gegenteil. Wir sollten keine Angst haben. Denn genau das war der Fehler von Typ 1. Er hatte Angst. Angst, mit Gottes Segen umzugehen. Angst, und vor Angst hat er es vergraben. Gott segnet dich. Und er segnet mich und er wünscht sich, dass wir es einsetzen. Das ist ein bisschen wie beim Tennisspielen. Ich habe mir von der Inka einen Tennisschläger ausgeliehen. Ich würde jetzt voll gern hier spielen, aber ich kann es nicht. Und beim Segen Gottes ist das ein bisschen wie beim Tennisspielen. Gott schießt dir einen Ball zu, so einen Segensball, einen Tennisball. Und dann hast du 2 Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Du kannst sagen, oh cool, ein Ball, ein Segen, fangen, hinlegen, meiner. Das ist vergraben. Aber glaub mir, da kommt kein Spiel zustande. Vielleicht spielt ja Gott nochmal einen Ball, fangen, hinlegen. Nein, was sich Gott wünscht, ist, dass wir unseren Schläger nehmen und ja, Segensball, wow, boom, draufhauen. Er wünscht sich, dass wir diesen Segen zurückspielen. Und ich stelle mir das so vor, wie dann Gott dasteht und sagt, wow, da will einer spielen. Und er schießt den Segensball wieder zurück. In dem Moment, wo wir bereit sind, den Segen, den wir erhalten haben, unsere vollen Hände wieder vor Gott leer zu machen, möchte Gott sie wieder neu füllen. Und er legt dann noch umso mehr Kraft in diesen Schläger und haut noch mit mehr Kraft, noch mit mehr Segen zurück. Gott hat uns versprochen, uns für jede Situation die nötige Kraft, die nötige Fähigkeiten und die Mittel zu geben, die wir benötigen, wie wir es gerade gebrauchen. Und er möchte von uns, dass wir im Glaubensgehorsam diesen Segen, den er uns gibt, zurückgeben. Und all dieser Segen, lass uns behalten, ist kein Lohn, ist nicht unser Eigentum, sondern er gehört von Anfang an Gott. Und dann kommt es zu diesem Tennis-Match, von dem wir hier in Lukas hören. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, der wird über mehr gesetzt. Und wenn dir Gott was aufs Herz legt, dein Herz berührt, dir eine Sache zeigt, dann spielt er dir genauso einen Tennisball zu. Wutz. Und wenn du kannst, dann mache ich dir Mut, nimm den Ball, sieh ihn und hau ihn sofort zurück. Sag, ja Gott, ich gehe drauf ein. Mit voller Wucht. Und dann wird er, wenn du in den kleinen Dingen treu bist, dir einen neuen Ball zuspielen. Und dann wird so ein Tennismatch spannend. Wenn ich nur einseitig spiele, dann wird er irgendwann nicht mehr spielen. Da sagt er, das macht keinen Sinn. Ich hau da Bälle raus und da kommt nichts zurück. Aber in dem Moment, wo ich bereit bin, das einzusetzen, was Gott dir gibt, wird mein Leben spannend. Das kann ich dir versprechen. Gott segnet nach mich, nach unten. Er tut es gerne, weil er ein großzügiger Gott ist. Und er tut das mit so einer Erwartung, dass wir ihn zurückbeschenken, dass wir den Segen weitergeben. Ein anderes Beispiel, unabgestimmt, ist vielleicht eine Gitarre. Wie bei so einer Gitarre hier. Ich klaue die mir mal ganz kurz. Diese Gitarre hat Saiten. Und Gott wünscht sich, dass er bei uns diese Saiten anspielen kann. Und der Körper ist ein Resonanzkörper. Der hat die Aufgabe, diesen Schall aufzunehmen, zu verstärken und wieder rauszuhauen. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin Musiker und ich spiele die Saiten in deinem Leben an. Deine Segen, ich spiele Segen in dein Leben hinein und da kommt nichts zurück. Keine Resonanz. Dann ist es eine tote Gitarre. Dann werde ich sie nicht spielen. Aber in dem Moment, wo wir uns bereit erklären, Resonanz zu zeigen auf das, was Gott in dein Leben hineinwirkt, wird es zum Segen und trägt sich hinaus. Resonanz ist in der Bibel immer eine Frage der Beziehung. Das ist wie bei meiner Frau. Wenn ich sage, oh, ich liebe dich und da kommt nichts zurück, dann ist da irgendwas tot. Und so stellt sich Gott den Segen vor. Er möchte dich beschenken. Er möchte Saiten in deinem Leben anspielen. Er möchte dir einen Tennisball zuwerfen und er wünscht sich, dass da was rauskommt, dass es zurückhält, dass du es in deinem Leben widerspiegelst. Vielleicht hat er dich ausgestattet mit Finanzen, mit einem Beziehungsnetzwerk, mit Wissensvorsprung, mit Bildungsvorsprung, was auch immer. Er wünscht sich, dass daraus eine Resonanz wird in deine Umgebung hinein. Gott möchte dich als Werkzeug gebrauchen, um seinen Segen in die Welt hineinzugeben. Und ich weiß nicht, mit was für Leuten du dich so abgibst, wer so in deiner Umgebung, mit wem du die meiste Zeit verbringst. Aber ich zum Beispiel mit Eltern im Kindergarten oder im Dorf. Und da gibt es so dieses selbstbezogene Denken. Vielleicht kennt ihr das. Ich lebe in einer Welt, da sagt mir jemand, wow, du hast ein fettes Haus. Und dann kommt der Nächste und sagt, boah, du hast dich echt hochgearbeitet. Super Job bei Brose. Richtig was verdient, Kohle. Ja, sehr gut, bravo. Ja, bist richtig gut angekommen. Gut gemacht, hast du richtig Glück gehabt. Hast du toll gemacht. Ich lebe in einer Welt, in der die Menschen sagen, Hauptsache es stimmt für dich. Hauptsache dein Leben ist so, wie es für dich passt. Hauptsache du kommst gut raus. Wir leben in einer Welt, in der man sagt, es war gut für die Entwicklung der Erde, dass das Schwache ausgerottet wurde durch die Starken. Survival of the fittest, oder übersetzt, der Stärkere überlebt. Und von diesem Denken sind auch wir geprägt, ist unsere Ethik geprägt. Wir sagen, es ist gut, wenn ich noch mehr Gaben von Gott bekomme, wenn ich noch mehr bekomme, wenn ich sie einsetzen kann. und dann groß rauskommen. Hauptsache, ich komme gut raus. Ich setze es ein, ich genieße es, aber für mich. Und Gottes Denken, Gottes Reich, und das möchte er Ihnen in dem Gleichnis sagen, ist komplett anders. Gottes Reich ist eine Gitarre, ein Resonanzkörper. Er möchte etwas hineingeben, aber nicht mit dem Ziel, dass du sagst, ah, ich komme groß raus, sondern dass ein Raum damit erfüllt wird. Gott segnet einen Mann oder eine Frau mit einer Fähigkeit, damit er diese Fähigkeit anderen Menschen, die Hilfe brauchen, weitergeben kann. Du kannst gut singen. Super, genial. Dann nutze diese Stimme, damit andere Menschen in die Anbetung Gottes geführt werden. Du bist schlauer als andere? Super. Dann nutze diese Klugheit, um anderen Menschen zu helfen, die vielleicht nicht so schlau sind. Du bist ein Connector und hast ein Beziehungsnetzwerk, gigantisch. Nutze doch dieses Beziehungsnetzwerk. Was wäre, wenn bei der nächsten Evangelisation Leute aus deinem Beziehungsnetzwerk zum Glauben kommen, weil du sie eingeladen hast? Du hast von Gott die Fähigkeit bekommen, gut mit Geld umzugehen. Großartig. Was wäre, wenn du diese Fähigkeit anderen Leuten zur Verfügung stellen würdest, die damit nicht so gut klarkommen? Oder du hast von Gott die Fähigkeit bekommen, dich gut durchzusetzen. Du hast nicht so Angst, wenn Leute auf dich zukommen, du kannst da gut dagegenhalten, hast eigene Argumente. Was wäre, wenn du beginnst, diese Fähigkeit einzusetzen für Leute, die das nicht können, die Hilfe brauchen? Gott gibt immer einer Person A etwas, damit diese Person A den Segen weitergibt, wie ein Resonanzkörper, wie eine Gitarre. Und genau das ist das Prinzip hinter Vers 29, den ich im Zeitungsartikel gefunden habe. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Dieses Prinzip findet sich nicht nur in diesem Gleichnis. Jesus sagt es, glaube ich, 4-mal im Neuen Testament. Und er meint damit, wer vertrauenswürdig ist, wird weitere Aufträge bekommen. Wer aber den Ball, den Tennisball, für sich behält, der wird auch keine weiteren Bälle zugespielt bekommen. Er hat ja schon. Schlatter nennt es mal die Regel der Gerechtigkeit im Reich Gottes. Jesus möchte wie bei einer Gitarre dich anspielen, und wenn die Gitarre beim Anzupfen nicht klingt, dann wird der Musiker aufhören mit Spielen. Typ 1 mit einem Talent, der hatte eigentlich gar kein Interesse an diesem Talent. Wenn wir mal genau hinschauen, er hat es vergraben. Er wollte gar keine Zeit damit verbringen. Er wollte nicht die Gaben, die Gott ihm gibt, einsetzen, sondern er wollte sein Leben lieber selber leben. Hatte seine eigenen Dinge im Kopf, seine eigenen Prioritäten, seine eigenen Sachen, für die er Zeit investieren wollte. Er wollte seine Zeit selbst gestalten. Und folgerichtig ist darum auch die Entscheidung des Herrn zu sagen, na, wenn du gar nichts damit anfangen willst, also wenn du die Talente gar nicht möchtest, dann brauchst du sie auch nicht. Und so gibt der Herr die Gaben an Typ 3 weiter, nicht als Belohnung. Das dürfen wir nicht kapitalistisch verstehen, sondern einfach nur zum damit arbeiten. Es bleibt das Eigentum des Herrn. Und damit kommen wir auch zu dieser wichtigen Frage. Jesus war kein Kapitalist. Er war auch nicht evolutionär, sondern er gibt das Geld zum Verwalten weiter. Manche Ausleger gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, dieser Typ 1, der hat eigentlich Gott nie gekannt. Der hat seinen Herrn nie wirklich verstanden. Denn was er ihm alles an den Kopf wirft, also der sagt da, das ist geradezu frech, der haut da raus, du bist ein harter Mann, du bist ungerecht, du erntest, wo du nicht gesät hast und so weiter. Aber so ist Gott gar nicht. Denn Gott ist ein gnädiger, ein großzügiger, ein barmherziger Gott, der gerne gibt, ein liebevoller Gott. Dieser Typ 1, der kannte seinen Herrn eigentlich gar nicht. Gott möchte dich beschenken. Er hat noch so viel mehr auf der Rückhand. Ich stelle mir das vor, wie so, er hat so einen Fundus an Bällen da hinten beim Tennis. Wie so ein Anspielhelfer. Ne? Der hat jede Menge Bälle in der Rückhand und er freut sich, wenn er dir den Ball zuspielen kann. Er hat noch so viel mehr vor. Er wartet nur darauf, dass du zurückspielst. Und dann kann ein Tennismatch entstehen. Und darum lasst mich diese Predigt nochmal in einem Satz zusammenfassen. Ich bin gesegnet, um Segen weiterzugeben. Und wenn du gerade an diesem Punkt in deinem Leben bist, wo du sagst, ich kann diesen Segen in meinem Leben nicht sehen, ich weiß nicht weiter. Wenn du vielleicht sogar in dieser Angstfalle drinsteckst und dich fragst, was werden soll, dann möchte ich dir in Jesu Namen Mut zusprechen. Mut, mit Gott ins Gespräch zu kommen, denn Gott kennt deine verfahrene Situation und liebt dich. Er möchte wirklich segnend hineinwirken in deine Situation. Und wenn deine Angst zu groß ist und du dich nicht traust, diesen Segen weiterzugeben und überhaupt den Segen in deinem Leben zu sehen, dann formulier doch den Satz um in ein Gebet. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Und wenn das bei dir dran ist, dann darfst du es gerne mitbeten. Ich lese es einfach vor. Herr, du hast mich gesegnet, aber ich kann diesen Segen in meinem Leben gerade nicht sehen. Öffne mein Herz, dass ich deine Spuren in meinem Leben wieder sehen kann. Und gib mir den Mut und die Kraft, für andere ein Segen zu sein. Lasst uns gemeinsam beten, ein Abschlussgebet. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Ich spreche das Gebet von vorne. Und wer möchte, betet im Herzen mit. Geliebter Herr Jesus Christus, danke, dass du unser Leben täglich segnest und deine Spuren darin hinterlässt. Du hast uns, du hast mich individuell und reich beschenkt. Und du wünschst dir sehnlich, dass wir im Vertrauen auf dich diesen Segen zurückspielen. Und das wollen wir tun und bitten dich, fülle unsere leeren Hände erneut, dass wir in der Lage sind, das Erhaltene freudig weiterzugeben. Danke, dass wir dir vertrauen können. Amen.